Rockantenne. Heimatklänge.
Hallo, willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute bei mir im Studio Daniel von Psycho Village.
Hey.
Hi. Wie geht's? Alles gut und bei dir?
Ja, alles bestens.
Ich habe dich hier ankommen sehen mit deinem Wohnmobil.
Das ist richtig.
Bist du da auch drin, wenn du auf Tour bist? Übernachtet ihr auch in dem?
Ja, ja, das ist unser Tourbus.
Wir sind
wir unterwegs.
Schön, alle drei dann?
Alle drei sind da drin, ja.
Hat einen Namen?
Ja, tatsächlich. Wir nennen das Hypermobil.
Man braucht einen Namen, oder?
Man braucht einen Namen, ja, ja.
Ja, auf jeden Fall. Sie sind jung, zählen zu den meistgebuchten Livebands und streben nichts Geringeres als eine Weltkarriere an. Jetzt habe ich so den Text bekommen für euch. Würdest du sagen, es trifft euch?
Also ich habe den nicht verfasst und ich höre den tatsächlich zum ersten Mal, aber widersprechen würde ich dir jetzt nicht. Ich hätte es vielleicht ein bisschen charmanter ausgedrückt.
Ja.
Aber nein, also wir sind extrem viel auf Tour. Also wir haben jetzt 2019 so um die 100 Shows gespielt sicherlich.
Boah.
Hauptsächlich mit internationalen UK und amerikanischen Bands. Nächstes Jahr steht noch viel, viel mehr an. Da sind wir dann auf der, mir wurde gesagt, größten Europa-Tour 2020 mit Alex Max Band und The Calling.
Ah.
Das sind 53 Konzerte am Stück in 65 Tagen oder so.
Okay.
Ja, dann haben wir drei Wochen Pause, dann geht's für einen Monat in die USA mit Trapped, The Calling, Smile, Empty Soul und Tantric. Und so weiter. Also
geil.
Immer so zwei, drei Wochen Pause und dann wieder ein, zwei Monate auf Tour.
Mit The Calling war der schon unterwegs, ne?
Noch nicht. Also The Calling startet jetzt am 8. Januar ist
ja,
die
cool.
erste Show und dann am 14. März sind wir wieder zu Hause.
Viel zu tun.
Ja.
Gehen wir noch einen Schritt zurück. Für alle, die jetzt Psycho Village noch nicht kennen, zwei Sätze. Stellt euch einfach kurz vor, wer ist Psycho Village?
Psycho Village ist eine... Ich würde es Modern Rock oder Modern Hard Rock Band nennen.
Mhm.
Unser Sound ist sehr weit gefächert, von sehr heavy Songs zu sehr soften Songs. Gibt es mittlerweile seit 2009, in der Besetzung jetzt seit zweieinhalb Jahren circa, ursprünglich aus Wien. Wobei wir mittlerweile über ganz Europa in Wahrheit verstreut sind. Ich wohne in Wien, der Bassist wohnt in Würzburg, der Schlagzeuger wohnt in Portugal.
Okay.
Genau, und wir haben gerade unser neues Album rausgebracht, Unstoppable, und sind jetzt damit nicht nur fleißig am Touren, sondern streben ganz, 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 ganz viele Shows in Europa, USA, UK an.
Wie oft probt ihr denn dann, wenn ihr so verstreut seid?
In Wahrheit gar nicht, weil in Wahrheit sieht es so aus, wir treffen uns halt zwei, drei Tage vor Tourstart,
okay.
Egal wo halt die Tour dann startet, mieten uns einen Proberaum ein, machen halt zwei Tage Hardcore-Rehearsals. 8-9 Stunden am Tag und dann geht's auf Tour. Und wenn du dann halt ein, zwei Wochen irgendwie zwischen zwei Tourneen Pause hast, dann musst du auch nicht wirklich proben, weil du hast das Set ja eh gerade 40 Mal gespielt.
Und es klappt also euch gut, oder?
Ja, ja, super.
Okay. Ja, wenn man so viel tourt, dann muss man ein System haben, das gut funktioniert für einen.
Ja.
Woher kommt denn der Name Psycho Village? Also ist es so crazy, wo du herkommst?
Ja, voll heftig. Nein, Psycho Village, also ich habe die Band in einem sehr verschlafenen, kleinen Ort außerhalb von Wien gegründet, wo mein Elternhaus ist, wo wir auch bis heute, wenn wir tatsächlich zu Hause proben, auch noch proben, beziehungsweise Songs schreiben und das Tonstudio ist dort und so weiter. Und damals, ich meine, da war ich noch 15 oder so, hatten wir halt ganz, ganz viele so zivile Polizeistreifen in der Ortschaft rumfahren, weil die dachten, dass da möglicherweise irgendwie, dass das so ein Drogenumschlagplatz ist.
Mhm.
Und das fand ich damals sehr merkwürdig, weil irgendwie wohnen da 900 Leute und das sind halt eher so Oma, Opa und dann ein paar Familien mit kleinen Kindern. Also
du weißt, was Oma und Opa sich alles reinpacken.
Ja, 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 ja. Die brauchen ihre Medizin. Naja, jedenfalls daher kommt das Wort Psycho Village. Ich meine, es sind schon noch ein paar andere Sachen passiert, ein paar Jahre später, dass vielleicht treffender wäre. So, der Nachbar hat mal einen Hund von einem anderen Nachbar runtergeschossen, weil der den fast getötet hätte und so Zeug, aber
okay.
Das kam dann erst später.
Da ist der Name Programm.
So Self-Fulfilling Prophecy und so,
weißt du. Leute, habt ihr das, jetzt wird's creepy.
Genau.
Du hast gerade gesagt, 2009 gegründet, du warst 15.
Ja.
Dann ist es doch geil, jetzt nach all der Zeit zu sehen, wie so ein Langzeitprojekt irgendwie Fahrt aufnimmt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die ersten Jahre waren halt wie mit jeder Band. Und ich meine, mit 15 kannst du auch noch nicht auf Welttournee gehen. Nee. Da musst du ja noch in die Schule gehen und so. Aber also die ersten Jahre waren halt so wie bei jeder Band irgendwie mal Cover-Sachen, erste eigene Songs schreiben, erste Shows spielen. Und in Wahrheit so seit 2014, 15 haben wir dann in Österreich große Erfolge gehabt, hatten 2, 3 Singles in den Charts und große Radioerfolge. Und dann so seit 2016, 17 sind wir jetzt eigentlich Europa und UK weit auf Tour und bauen das langsam auf, wir hatten nie ein Label oder eine Agentur oder sonst irgendwas oder Management, wir haben das immer zur Gänze selber gemacht, wir wollten das auch immer selbst machen und es ist schön, wenn du quasi ein Projekt hast, was heißt Projekt, ich mag das Wort Projekt nicht, weil Projekt ist immer so zeitbezogen, wenn du dein Baby hast oder wie auch immer du es halt nennen willst, wo du dir quasi alles selbst erarbeitet hast und langsam, aber stetig wächst es und es wächst. Es ist zwar sehr langsam, aber es wird immer mehr und immer mehr und wir sind auf immer größeren Tourneen, spielen vor immer mehr Leuten, kriegen auch immer mehr Aufmerksamkeit und Zuspruch von den Fans und das ist das Schöne.
Du hast ja vorhin schon erwähnt, ihr wart echt auch mit vielen schon unterwegs, mit Puddle of Mud, Skindred, Raven Eye.
Genau. Ja.
Aber es ist für dich, für euch auch nach wie vor geiler, vors eigene Publikum zu gehen, oder? Auch wenn es vielleicht kleinere Bühnen sind.
Alles, also durch die Bank. Ich meine, ich habe das vor 2 Tagen beim Tourabschluss dieses Jahr in Berlin gesagt. Es ist uns vollkommen egal, ob wir jetzt vor 5.000, vor 50.000 oder vor 50 Leuten spielen. Wir spielen live und wir gehen auf der Bühne ab und spielen die Songs, weil wir Spaß daran haben. Und selbst wenn nur 5 Leute stehen würden, was Gott sei Dank sehr lange nicht mehr passiert ist, aber selbst wenn nur 5 Leute spielen würden, hätten wir den gleichen Spaß. Bei den eigenen Shows, ich meine, was wir jetzt begonnen haben, bei dieser Tour das erste Mal zu machen, sind so VIP-Meet-and-Greet-Geschichten. Grundsätzlich bin ich immer so ein bisschen skeptisch, was diese Sachen betrifft, weil es doch ein bisschen den Ruf hat, dass man den Fans irgendwie das Geld aus der Tasche zieht. Aber wir verlangen irgendwie, ich glaube, 20 Euro oder so dafür und die Leute kriegen ein Akustik-Privatkonzert mit 4 oder 5 Songs, wo sie sich Songs wünschen können beim Soundcheck zuschauen, können sich da Songs wünschen.
Ja.
Haben Early Entrance und hängen die ganze Zeit mit uns rum. Was heißt, in Wahrheit kriegen die für 20 Euro irgendwie ein Privatkonzert.
Das ist doch geil.
Was ich dann, also ich würde das persönlich selbst auch machen,
ja, wenn es
eine Band wäre, die ich mag. Und also wir waren tatsächlich sehr skeptisch, ob das überhaupt angenommen wird, ob das Leute machen wollen, aber wir haben sämtliche von diesen VIP-Packages ausverkauft bei der Headline-Tour, die wir jetzt gemacht haben. Und das ist halt schon der Wahnsinn, wenn du dann irgendwie deine 5-köpfige Familie stehen hast mit einem vom 7-jährigen Sohn bis zur 60-jährigen Oma, die aber alle Songs kennen und nicht nur mitgeschleift wurden, sondern wo dann der kleine Bub irgendwie fragt, ja, und das Lied, wie ist das entstanden? Und die Oma fragt, ja, aber it's okay, das ist so eine schöne Nummer, wie habt ihr die geschrieben? Und du denkst dir so, wow, ihr hört ja wirklich, was wir machen und seid nicht nur hier, weil euch halt, weiß ich nicht, die Tochter mitgeschleift hat oder so. Und das ist halt schon geil. Also, dass du, da erlebst du es halt dann auch tatsächlich und merkst, okay, wow, das berührt wirklich Menschen und die schreiben es nicht nur auf Social Media oder so, sondern da steckt wirklich was dahinter.
Ja.
Das ist dann das Schöne. Das hast du natürlich bei den Headline-Shows mehr als bei jetzt Support-Shows.
Ja. Das heißt, die Tour lief gut, du bist zufrieden?
Super zufrieden mit dem ganzen Jahr. Ich meine, wir hatten, der Start hat nicht so, war ein bisschen holprig, aber es ist immer und immer besser geworden. Und die Tour mit Takida, die wir gespielt haben, war der Wahnsinn, die war zur Gänze ausverkauft. Da haben wir teilweise die größten Clubshows gespielt in Deutschland, die wir jetzt in unserer Karriere so gemacht haben, irgendwie ausverkauftes Butch Cup Frankfurt vor fast 2000 Leuten oder so, ist schon groß.
Ja, schon
groß. Und wenn dir dann 2000 Leute irgendwie deinen Song entgegenschreien, den du ihnen vorher beigebracht hast, aber trotzdem, dann ist das schon ein sehr besonderes Gefühl, das auf jeden Fall, ja.
Wie seid ihr denn an Takida rangekommen? Die sind ja schon ziemlich explodiert dieses Jahr.
Also ich kannte deren Agenten schon länger und habe dann über einen anderen Agent, mit dem ich zusammenarbeite, zu die Empfehlung bekommen, hey, die buchen dort die Tour, frag doch mal an. Und es war ein Anruf und die Sache war im Prinzip erledigt, weil die haben halt noch den Special Guest oder Support oder wie auch immer gesucht. Und gemeint, hey, ja, wir wären available, just putting this out there. So, okay, cool, schick mal eure letzten Verkaufszahlen rüber. Gemacht und so 2 Tage später was bestätigt. Aber es hat keiner damit gerechnet, dass diese Tour so gut läuft. Also innerhalb der ersten Woche waren irgendwie 4 Shows ausverkauft und ich kriege einen Anruf und sage, hey, wir müssen 5 der Hallen hoch verlegen und buchen 1 oder 2 Zusatzshows. Passt das eh für euch? Wir haben natürlich Nein gesagt, obwohl nicht vor so vielen Leuten spielen.
Nein,
Spaß. Also klarerweise haben wir Ja gesagt. Klarerweise haben wir Ja gesagt und es war echt der Wahnsinn. Also Ja.
Geil.
Vor allem das Publikum von Takida und mittlerweile auch uns, weil wir tatsächlich festgestellt haben, dass sehr, sehr viele von den Takida-Fans uns auch sehr geil finden, ist sehr, sehr zu oder sehr, sehr, sehr angenehm. Also, ja. Ich weiß nicht, da hast du dann teilweise Publikum wie bei Puddle of Mud oder irgendwelchen anderen Bands, die ein bisschen sehr stark Fanhysterie haben und so. Und wo du dann wirklich teilweise mit dem Auto belagert wirst und so Zeug. Das ist dann, ich weiß nicht, irgendwie in meinem Kopf ist das so ein Phänomen von vor 15 Jahren.
Ja, ja.
Und aber das ist bei Takida ganz anders. Die sind alle super angenehm, die reden wie ein normaler Mensch mit dir und hey, willst du ein Stück Schokolade haben? Ja, gerne. Trinken wir einen Tee gemeinsam? Okay. Und ich so, ah, oh mein Gott, ich muss ein Selfie machen. Nein, also bei Puddle of Mud war das echt heftig. Das hat sich immer mehr gesteigert. Ich meine, ja. Das waren zwar nicht viele, aber das waren, ich meine, wenn du 15 Mädels hast, aber die waren bei jeder Show da. Die sind zu jeder Show hingereist und waren teilweise schon in der Halle, bevor wir überhaupt da waren. Wo du dir so denkst, wie kommt ihr überhaupt da rein? Wer hat euch reingelassen?
Puddle of Mud finde ich an sich super, aber Wes Scantlin ist jetzt auch nicht mehr der, das Sexsymbol, oder? Ich weiß auch nicht.
Ja, naja, also, naja. Ja, das ist... Wir touren nach wie vor mit denen, ich sage jetzt nichts.
Nein, alles gut. Gegen die Musik habe ich ja auch überhaupt gar nichts gesagt.
Aber er ist ein witziger Typ.
Ja?
Er ist ein bisschen so wie Ozzy.
Verplant oder wie?
Ja. Er hat mich mal, da waren wir in der Nähe von Linz, da sind wir irgendwie von Linz mit dem Bus bis Wien gefahren oder irgendwie war das. Und er schaut mich so an und meint so, ja Danny, kann man hier, können wir uns Eisbären anschauen gehen? Also wie meinst du das? Wir haben keine Zeit, um in den Zoo zu gehen. Nein. So, gibt's hier keine Eisbären? Also wovon sprichst du? Naja, wir sind ja ganz nah an der Antarktis, oder? Hier gibt's doch Eisbären. Aber der meint das ernst. Der hat das todernst gemeint.
Okay.
Oder dann so Sachen wie, sag mal, gibt's bei euch auch Bigfoots? Also Betonung auf das auch, ja. Mhm. Nicht nur glaubst du an Bigfoot, sondern gibt es bei euch auch Bigfoots, so wie in meinem Hinterhof? Nein, also ich habe noch keinen gesehen.
Ich habe auch noch keinen gesehen.
Vielleicht, ich bin mir nicht sicher, ich war noch nicht überall, aber ich glaube nicht.
Ich glaube auch, man kann ja mal in den österreichischen Bergen nachschauen, ob es da irgendwo einen gibt.
Voll, vielleicht gibt es einen Bären, der Bigfoot heißt, das könnte sein.
Oder einen großen Bernersen.
Ja, voll.
lustig.
Ja, ja.
Jetzt muss ich kurz wieder einschauen, wo ich wieder einsteige.
Gibt schon ein paar Tour-Stories.
Ja, glaube ich dir. Was ist denn die... Eine, die du mir vielleicht, du musst auch keine Namen nennen, eine crazy Tour-Story, die du vielleicht auch mit Namen gar nicht sagen würdest. Einfach nur sagen, ein Sänger hat was gemacht. Mehr musst du auch gar nicht sagen.
Boah, aber dann werde ich ja ganz schnell ganz negativ.
Nee, es muss ja nichts negativ, einfach eine coole Story, eine lustige Story.
Okay, eine coole Story. Was ist witzig, ist es sau viel passiert. Wir waren mit Puddle of Mud unterwegs und da waren wir zwischen Frankfurt und Hamburg oder Hannover, Hamburg war es. Auf der A7, eh mit besagtem Wohnmobil unterwegs und wir hatten einen Anhänger drauf und haben die komplette Backline von uns und Puddle of Mud im Trailer gehabt. Und uns ist auf der Autobahn ist ein Auto ins Schleudern gekommen und uns genau zwischen Bus und Trailer reingecrashed, hat den Trailer umgeworfen, das Dach ist aufgeplatzt, kompletter Bus über zwei Fahrspuren geschleudert, alles Equipment über vier Autobahnspuren verteilt. Ich habe meine Gitarren 200 Meter vom Unfallort entfernt auf die Überholspur gefunden.
Oh shit.
Also wenn jemand im Stau gestanden ist, irgendwann im September letzten Jahres auf der A7, das waren wir, weil die haben die komplette Autobahn, ich glaube, 45 Minuten dicht gemacht.
Mm.
Beides Totalschaden. Es war echt übel. Es war wirklich, ich kann dir nachher Fotos zeigen, es war nicht cool. Aber wir haben trotzdem die Show noch gespielt an dem Abend in Hamburg, obwohl wir noch vier Autostunden entfernt waren.
Am selben Abend?
Am selben Abend. Wir sind zwar mit Türen angekommen und alles hat sich eine Stunde nach hinten verschoben, aber... Als wir die Story dann erklärt haben, hat uns das Publikum verziehen, Gott sei Dank. Aber echt, ich war echt überrascht, dass keiner verletzt war. Also es war wirklich, es war echt ein größerer Unfall. Es war nicht so, ja, bist mal zusammengedeppt oder so, sondern das war, der fucking Trailer ist umgefallen und es war echt heftig.
Warum hattet ihr denn im Trailer die Backline von Puddle of Mud? Das was ich bei
der Story... Also die haben über unsere Backline gespielt.
Ah.
Also zum Teil plus noch ein paar Amps zugemietet und so.
Okay.
Genau, und ja. Aber ja, ich meine, im Großen und Ganzen, das ist eh so das Leitthema, über das sich irgendwie Unstoppable das Album und auch der Song zieht, weil und sind sehr viele schöne und tolle Sachen in den letzten zwei Jahren passiert, aber auch sehr, sehr, sehr viele nicht so schöne Dinge, wo du mit Headline-Bands auf Tour gehst, die dich beschimpfen, bespucken. Ich wurde mal fast auf den Boden gestoßen und wenn nicht drei Leute dazwischen gegangen wären, wäre ein Schlagzeuger besagter Band auf mich losgegangen. Der Bus hat gebrannt, uns wurden mal irgendwie 5000 Pfund, während wir frühstücken waren, aus dem Hotelzimmer vom Putzpersonal gestohlen. Der Unfall, den ich dir gesagt habe, also ganz, ganz viel und noch 10-mal mehr ist passiert und irgendwie dieses Leitthema Hoffnung und Unstoppable, was halt der Titel vom Album ist, repräsentiert das alles sehr gut und ich erzähle eine ähnliche Story auch immer auf der Bühne und sage, oder ende diese Story immer mit den Worten, we are unstoppable, weil egal in welchem Job, wenn dir das passiert wäre und auch in der Musik und sonst, dass die meisten würden einfach sagen, okay, ich lasse es. Ja? Und wir machen weiter und wir spielen mehr Shows und mehr Tourneen und mehr vor mehr Leuten als jemals zuvor und beißen uns einfach durch und geben nicht auf, weil das ist halt der Traum und da musst halt auch ein bisschen dafür leiden und bluten und macht ja nichts.
Das
geht ja weiter.
Es geht immer weiter. Ich weiß gar nicht, warum ich mich daran erinnere. Kennst du Scrubs, die Serie?
Ja.
Dr. Kelso hat mal gesagt, nichts auf der Welt, was es wirklich wert ist, gehabt zu werden, fällt einem einfach in den Schoß.
Das stimmt.
Ja. Also.
Ja, das Ding ist ja, wenn du nicht dafür arbeitest, dann weißt du es ja auch nicht zu schätzen.
Das stimmt auch, ja. Das heißt, Unstoppable einfach nie aufzugeben, ist so das Grundthema vom ganzen Album.
Im Prinzip ja, also auf verschiedene Facetten im Leben bezogen. Mhm. Zum einen halt auf das, was ich gerade gesagt habe, mit Rückschläge schon hinnehmen und verarbeiten, aber sich dadurch nicht unterkriegen lassen. Zum anderen auch dieses generelle Leitthema Hoffnung. Ich weiß nicht, zum Beispiel It's Okay, der auch in Österreich gut im Radio damals gelaufen ist und jetzt in Deutschland quasi den Re-Release hatte mit dem Album. Geht es um eine Story, da hat mir ganz, ganz früh in der Karriere von Psycho Village, da war ich 16 oder 17, nach einer Show in Wien damals, hat mir ein Mädel nach der Show ist zu mir hingegangen und hat gemeint, hey, sie möchte sich bei mir für die coole Show bedanken und das hat ihr voll viel geholfen und damals als 16, 17-Jähriger war ich so und ich bin mir nicht ganz sicher, was sie damit meint und habe halt nachgefragt und die hat dann zum Beispiel erzählt, die leidet an Epilepsie, hat ein ganz, ganz schwieriges Elternhaus, wo der Vater aus der Türkei kommt und sie hat Angst, zwangsverheiratet zu werden. Also ganz, ganz heftig. Wird in der Schule mega gemobbt, hat keine Freunde, kein Selbstbewusstsein whatsoever. Und sie wollte halt zu mir sagen und hat gemeint, hey, in diesen 50 Minuten, in denen ihr gespielt habt, konnte ich quasi mein beschissenes Leben vergessen. Und hatte einfach eine knappe Stunde, eine geile Zeit, habe mich gefreut, habe mein Leben genießen können und dafür möchte ich dir danken. Und wenn du so früh hörst über die Musik, die du schreibst, dann ändert das auch, wie du Songs schreibst, weil wir werden auch hin und wieder gefragt, so hey, mach doch mal einen Partysong oder so. Also, come on, also weißt du, das ist nicht der Grund, wieso ich Musik mache. Der Grund ist, weil ich solchen Leuten irgendwie ein Lächeln auf die Lippen zaubern will. Ich will jetzt nicht sagen, ihnen helfen will. Ich meine, ich bin mir sicher, dass viele Leute sagen, wir können ihnen helfen, aber ich glaube, wenn du sagst, du willst Leuten helfen, ich meine, wir heilen keinen Krebs, wir machen Musik. Aber das ist halt so, das ist im Prinzip das Leitmotiv vom ganzen Album, das sich nicht unterkriegen lassen. Egal, wie schlecht es dir geht, es ist immer irgendjemand für dich da. Auch wenn du das in dem Moment vielleicht nicht siehst. Und es gibt immer irgendeinen Grund, weiterzumachen und dran zu glauben. Eben komplett egal, in welcher Facette dieses Lebens das ist, ob das im Beruf ist, ob das im Privaten ist, in der Schule, im Job und so weiter.
Auch unterverkauft das nicht, mit Leuten helfen. Ich glaube, also Musik ist, glaube ich, für die allermeisten eins der wichtigsten Dinge in ihrem Leben. Also klar seid ihr keine Ärzte, aber es ist eine andere Art und Weise zu helfen.
Natürlich, ich meine, ich möchte mir nicht den Hochmut herausnehmen und sagen, unsere Musik hilft Menschen.
Nein. So war das ja nicht.
Dass der Hintergedanke dahinter ist, ist klar.
Ja.
Ich meine, wenn wir es schaffen, großartig. Und wenn nicht, dann haben wir es wenigstens versucht.
Ein Video habt ihr auch rausgebracht zu Unstoppable, so ein bisschen, ich nenne es jetzt einfach mal crazy, ist ein Animationsvideo, es erinnert mich so ein bisschen an Ren und Stimpy oder auch ein bisschen an Yellow Submarine. Wessen Idee war das, woher kam das? Das ist ja total, das ist psychedelisch, würde ich fast sagen.
Ja, voll. also im Prinzip, es gibt zwei Musikvideos zu Unstoppable. Das eine ist, was du gemeint hast, das andere ist noch nicht draußen.
Okay.
Das wird wahrscheinlich im Januar oder halt während der The Calling Tour rauskommen, das ist dann ein tatsächliches Classic Music Video mit Acting-Szene und der Band, die performt. Nein, und dieses, das Video wurde uns halt von einem, wir nutzen live auch so zwei große Videoscreens, wo wir dann zur Show in Time den Songtext einspielen, Visuals einspielen, teilweise Musikvideos einspielen oder verschiedene Themen mit sozial oder kritischem Hintergrund abspielen. Und das war eines der Videos, die uns da von einem so einem Visual Artist zur Verfügung gestellt wurden für die Live-Shows. Und wir spielen den Song jetzt schon mittlerweile seit einem Jahr und hatten dann live dermaßen viel Zuspruch, dass wir dann irgendwann entschieden haben, okay, wir nutzen das tatsächlich als Musikvideo. Ursprünglich war es nur als Visual gedacht für die Live-Show. Aber weil wir gefühlt bei jeder Show von 10 Leuten angesprochen wurden, wo es das denn zu sehen gibt, haben wir uns dann gedacht, okay, wir stellen es online und veröffentlichen es so als Animation-Video neben dem Originalvideo.
Ist cool. Dann, ihr habt ja 2014 aber schon mal was rausgebracht. Mhm. Muss ich auch noch fragen. Eure EP Selfmade Fairy Tale Part 1. Dann jetzt meine Frage.
Du spielst auf das Part 1 an.
Ja, wo ist denn Part 2?
Also ursprünglich war der Plan, dass wir halt eigentlich zwei EPs mit zwei unterschiedlichen Namen haben, aber quasi mit Part 1 und Part 2 als Zusatz. Aus Part 2 ist im Prinzip dann das Album Unstoppable geworden. Wo wir uns gedacht haben, okay, wir brauchen eigentlich doch mal ein Album, weil ich bin persönlich kein Riesenfreund von Alben in der heutigen Zeit, weil es sowieso alles mehr Streaming und Song-based ist und so weiter. Und aber in der Industrie und auch in gewissen Fankreisen, also dann so die Generation 40 plus, sind dann Alben doch ganz gerne gesehen. Und dann haben wir uns so gedacht, okay, wir machen halt jetzt ein komplettes Album draus, macht ja nix, hast halt auch mal ein Album. Ein Spaß, es passt. Ist ja eh geil, ein Album zu haben. Aber ja, wie gesagt, also aus der EP und Part 2 wurde dann halt tatsächlich ein komplettes Album.
Was mich auch noch überrascht hat, war, ich schaue natürlich auch immer auf die Spotify-Accounts von den Künstlern, einfach weil mich auch die Streaming-Zahlen interessieren. What Was That hat über 500.000 Streams und dann ist erstmal ein kleiner Sprung. Warum sticht der, also warum ist denn dieser eine Song so, sag ich mal, explodiert? Oder warum, wo hat der so Anklang gefunden?
Also What Was That ist eigentlich als Vorab-Single zum Album Unstoppable rausgekommen und hat es tatsächlich in ganz, ganz viele so US-Playlists reingeschafft. Und der wird auch nach wie vor jeden Tag einige tausend Mal noch gestreamt. Ich meine, persönlich ist es eher einer meiner Lieblingssongs. Also What Was That, Unstoppable, It's Okay sind so die drei Favorites auf dem Album. Und freut mich natürlich, dass es den Leuten gefällt und dass nach wie vor gestreamt wird. Wie gesagt, im Prinzip, genauso wie mit Social Media, sind lauter Algorithmen im Spiel. Ja. Und wenn du mal halt eine gewisse Zahl an Plays und so weiter hast, dann hat es halt eine Eigendynamik und bleibt halt drin. Genauso wie ähnlich wie auch Songs aus den 90er Jahren, die wahrscheinlich nicht mehr im Radio gespielt oder gekauft werden, nach wie vor irgendwie monatlich 1 Million Streams haben, weil es halt dieser Song ist. Und das ist halt auf einem anderen Level, aber ähnlich mit What Was That in dem Fall. Weil, ja, wie gesagt, das hat's Gott sei Dank in ganz, ganz viele Playlists reingeschafft, hauptsächlich tatsächlich in den USA, in Europa natürlich auch. Und ja, da hängt der nach wie vor mit drin. Und bleibt ja hoffentlich auch so.
Ja, What Was That, weil du gesagt hast, einer von deinen Lieblingssongs, es taugt auch mir am allerbesten vom neuen Album.
Dankeschön.
Hat mir richtig gut gefallen, der Song. Worum geht's denn genau in dem Song?
Worum geht's in What Was That? Im Prinzip geht's um eine Beziehung, die am Zerbrechen ist. Und nach wie vor auch eben wieder dieses komplette Leitthema Hoffnung. In What Was That geht es im Prinzip um eine Beziehung, die vielleicht nicht sein hätte sollen oder nicht mehr sein sollte, aber du hängst trotzdem oder beide hängen trotzdem nach wie vor drin und wollen nicht den Schlussstrich ziehen und aufgeben. Aber im Prinzip wäre es vielleicht doch besser, mal einen Schlussstrich zu ziehen und nach vorne zu gehen für beide Parteien. Darum geht es im Prinzip in What Was That.
Also nicht nur eine Zustandsbeschreibung, sondern auch so ein Arschtritt jetzt.
Ja, weißt nicht du? Wirklich, nicht wirklich ein Arschtritt. Das ist jetzt keine Aufforderung, etwas zu beenden, aber das ist im Prinzip die Story, die natürlich auch aus meinem eigenen Leben ein bisschen mal beeinflusst wurde. Nicht nur, aber ja, genau, also darum geht's. Ich meine, eine andere interessante Story ist vielleicht auch noch Half-Cast Symphony. Mhm. Das ist der letzte Song, den wir immer im Set spielen. Und ist es im Prinzip so unsere kleine Hymne gegen Diskriminierung und Rassismus.
Okay.
Und wir spielen live dazu immer ein Video ab von Amanda Todd, falls dir die was sagt.
Ja.
Genau, Amanda Klingelt Todd.
Was?
Ja, Amanda Todd, für die, die es nicht wissen, ist oder war eine kanadische Schülerin, die sich vor einigen Jahren mit 14 oder 15 das Leben genommen hat.
Ja, richtig.
Nach jahrelangem Cybermobbing. Mhm. Und die hat ein Video online gestellt mit so Notecards, wo sie ihre Story erzählt.
Ja, genau.
Und das ist tatsächlich ihr Video. Und ein, zwei Tage nach diesem Video hat sie dann Suizid begangen. Mhm. Und dieses Video spielen wir quasi während unserem Song ab. Um zum einen so ein bisschen ein Tribute zu ihr zu geben und quasi ein bisschen wachzurütteln, was diese ganze Thematik überhaupt bewirken kann, und enden dann quasi das komplette Set mit dem Slogan irgendwie Act Human. Hm. Das liegt uns auch sehr am Herzen, das ist quasi der letzte Song im Set, den wir immer spielen.
Schön. Schön. Ja.
Ja, es liegt uns insofern auch sehr am Herzen, weil halt gefühlt jeder in der Band zu einem gewissen Zeitpunkt in unserem Leben damit auch betroffen war. Mhm. Und wir das alles überstanden haben und es uns jetzt gut geht, aber natürlich bleibt es zu einem gewissen Part hängen, und ich persönlich verstehe halt einfach nicht, wie man sowas machen kann, wie sowas passieren kann, wie so Menschen sowas tun. Mhm. Und es ist halt insofern schön, weil jedes Mal nach dem Konzert ist halt auch ein Thema, über das viele nicht reden wollen. Ja? Und jedes Mal nach dem Konzert kommt mindestens eine Person hin, die sagt, hey, ich spreche nur mal nicht drüber, aber mir ist was Ähnliches passiert und mir passiert genau das, und danke, dass ihr dem quasi eine Plattform gebt. Und das ist halt auch sehr bewegend. Ja? Ich krieg Tränen in den Augen. Hey.
Nee, das glaube ich dir. Das ist ja schön, wenn Künstler ihre Plattform für sowas nutzen, weil es auch, also ich kenne auch.
Wir kriegen auch viel Kritik dafür, weil viele sagen, das ist eine Show, das soll Spaß machen, das ist jetzt nicht der richtige Platz, aber das ist unsere Show und das ist, was wir mitteilen wollen. Und wenn es jemandem nicht gefällt, dann kann er ja auch gehen.
Richtig, ja. Ja. Und denen es gefällt, die werden wiederkommen.
Genau, das hoffe ich doch.
Ja, und
ja, also wie gesagt, wir versuchen da eine positive Message rüberzubringen.
Ja, das spürt man.
Wie ich dir lang und breit erklärt habe. Mhm. Und ich hoffe, es gelingt uns.
Ja. Ja, man spürt es auch, dass es dir jetzt, die anderen zwei kenne ich nicht, aber wirklich auch am Herzen liegt. Also, dass es auch nicht aufgesetzt ist oder eine Maske für die Platte oder sonst was, sondern dass ihr es wirklich, dass du es wirklich meinst. Das freut mich. Ist ja auch schön, weißt
du. Dankeschön.
Ihr tourt wie Sau. Ja. Neue Musik ist raus. Wie geht's 2020 jetzt weiter? Wo kann man euch erstmal sehen, 2020?
Genau. 2020 startet eben die riesige Tournee mit Alex Max Band und The Calling. Da sind wir, 53 Shows spielen wir da am Stück in Europa, UK, Irland. Ich glaube, Portugal lassen wir aus, aber abgesehen davon sind wir überall. Das wäre nicht von der Distanz nach London am nächsten Tag nicht ausgegangen.
Also dein Schlagzeuger, oder der Schlagzeuger warst du ja in Portugal.
Ja, voll, ja das habe ich jetzt. Ja,
genau. Der ist doch pissed, oder?
Den hätten wir abholen können. Nein, aber ja, also in Deutschland, Österreich sind wir im Prinzip überall. Wir spielen, glaube ich, 20 Konzerte allein in Deutschland. Nicht alle Dates im Kopf, aber im kompletten Januar, Februar sind wir überall in Deutschland unterwegs, und mit 20 Shows kannst du dir denken, dass wir wirklich überall sind.
Ja.
Österreich genauso. Österreich sind wir in Wien, Graz, Kufstein und Dornbirn, also auch ziemlich alles abgedeckt, und dann Holland, Frankreich, Italien, Spanien, Belgien, UK, Irland und 5 Länder habe ich wahrscheinlich noch vergessen, wo wir sind, aber macht ja nichts. Genau, das kann man überall auf Facebook, Instagram, unserer Website und so weiter nachlesen. Ja, im Mai geht's dann in die USA zum allerersten Mal auf eine größere Package-Tour, wo wir dabei sind. Da freuen wir uns schon sehr. Und
geil.
Genau.
Geil, oder?
Das ist so der Plan fürs nächste halbe Jahr. Dreams come true. Und Dreams. So.
Ja, ey, Tour durch die USA ist, glaube ich, von den allermeisten, die Musik auch hören, so ein Kindheitstraum. Großartig. Ich
schick dir dann ein Foto
Mach das.
Und schreib dir.
Auf jeden Fall. Neue Musik?
Wir fangen tatsächlich so langsam schon an. Ich meine, das Album ist jetzt noch nicht so lange draußen, also im Ende September ist es rausgekommen, Anfang Oktober, also was jetzt 3 Monate. Aber wir haben schon so 4, 5 neue Songs und fangen so langsam an, mal Gedanken in Richtung Album Nummer 2 zu machen.
Und okay.
Wird sicherlich in nicht allzu ferner Zukunft erscheinen.
Alles klar.
Genau.
Daniel, danke, dass du da warst.
Danke, dass ich kommen durfte.
Nichts
und dass du mich durchs Gelände geleitet hast.
Wir haben sie alles noch gefunden.
Ja, alles genau. Gut. Alles in time ausgegangen.
Alles in time. Gut, dann ich wünsche euch alles Gute. Viel Spaß 2020. Haut rein.
Dankeschön.
Macht so weiter. Geht nicht von der Bühne runter, weil nur so hören die Leute von euch. Und haut rein.
Danke dir.
Rockantenne, Heimatklänge.
Und das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge der Rockantenne Heimatklänge. Wenn's euch gefallen hat, wir würden uns sehr über eure Meinung und eine Bewertung freuen. Wenn ihr immer extra nah dran sein wollt an den Bands aus der Nachbarschaft, abonniert einfach unseren Rockantenne Heimatklänge Podcast. Das komplette Rockantenne Podcast Universum findet ihr übrigens auch ganz einfach auf rockantenne.de/podcast. Wir sagen an dieser Stelle Danke und bis zum nächsten Mal. Keep on rockin'.